NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Mai 1764. Der Geburtstag der französischen Prinzessin Elisabeth de Bourbon.
Sur quoi le tribunal condamne Elisabeth Capet, sœur de Louis Capet.
Das Gericht verurteilt Elisabeth Capet, Schwester von Louis Capet, dem letzten Tyrannen der Franzosen, zum Tode. Die Güter der Angeklagten fallen nach dem Gesetz vom 10. März 1793 an die Republik.
On a voulu faire des Salamalek, la voilà foutue, comme l'Autrichienne.
Man hat Fese Matenten machen wollen. Jetzt ist sie verreckt, wie die Österreicherin.
Wohl niemand hätte sich vorstellen können, dass jenes gerade in Versailles, im prächtigsten Schloss Europas zur Welt gekommene Prinzesschen, nur eine Woche nach seinem 30. Geburtstag unter dem Fallbeil enden würde.
Madame Elisabeth wird oft nur im Zusammenhang mit der Revolution gesehen, ohne ihr Leben bis dahin zu beachten. Sie ist zwar nur 30 Jahre alt geworden, aber man kann sie nicht nur von ihrem Tod aus beurteilen.
Sagt Juliette Trey, Kuratorin einer Ausstellung über Elisabeth Philippine Marie-Hélène de Bourbon, als Schwester von König Ludwig XVI. Später Madame Elisabeth betitelt. Ihren Vater, den Kronprinzen, hat man am 3. Mai 1764 wegen der Bagatelle noch einer Geburt gar nicht erst geweckt. Schließlich ist Elisabeth das 11. Kind seiner deutschen Frau Maria Josepha von Sachsen und die Dynastie bereits bestens gefestigt. 3 der überlebenden Söhne werden einmal regieren. Das kleine Mädchen tauft man vorsorglich sofort. Es sieht eher schwächlich aus. Was nicht so bleibt. Bei den Erörterungen einer möglichen Heirat mit Kaiser Joseph II. Wird der österreichische Gesandte 17 Jahre später entsetzt nach Wien berichten.
Madame Elisabeth ist gewachsen und dicker geworden. Noch nicht zu dick, aber das steht zu befürchten, weil sie leidenschaftlich gern reitet. Man hat ihr vorgehalten, dass sie dadurch Fett ansetzen werde, aber das stört sie nicht. Sie kümmert sich nicht um ihr Aussehen.
Als die Königsfamilie im Oktober 1789 in den Tuilerienpalast nach Paris umziehen muss, gibt man ihr zu verstehen, dass sie nicht mehr so viel ausreiten darf. Und wenn, dann nur in Begleitung. Damit kann sie sich überhaupt nicht abfinden.
Vermerkt Kuratorin Juliette Trey. Mit dem Junggesellendasein findet sich Elisabeth dagegen sehr schnell ab. Schließlich erlaubt es ihr, im Lande zu bleiben. Eine standesgemäße Heirat hätte für die Prinzessin von Geblüt unweigerlich bedeutet, die Heimat zu verlassen. Die Leidenschaft fürs Reiten ist dagegen insofern höchst bedeutsam, als sie der Grund für Madame Elisabeths sage und schreibe einzige belegte Aufmüpfigkeit bleiben wird. Sie gilt nämlich bislang eher als geradezu bigottes altes Mädchen, tugendhafte Wohltäterin, erzkonservative Aristokratin und bis zur Selbstaufopferung treue Schwester. Was ihre jüngste royalistische Biografin Anne Bernet empört.
Seit 220 Jahren machen wir uns von Madame Elisabeth ein unerträglich farbloses, fades Bild der Selbstbestrafung, das der Prinzessin sehr geschadet hat.
In der Tat, noch heute wünschen sich manche die Heiligsprechung der streng katholischen Märtyrerin, wie Graf Beaufremont. Auf sein Bestreben hin darf 1994 jedermann zum ersten Mal in den Park des ehemaligen Schlossguts von Madame Elisabeth in Versailles.
Wir haben es für unsere fromme Pflicht gehalten, diese Person zum 200. Jahrestag ihres Todes zu ehren. Sie ist immer noch ein bemerkenswertes Vorbild für Aufopferung. Deshalb ist uns der äußerst seltene Umstand gelungen, ihre Domäne öffentlich zugänglich zu machen. Sie ist den meisten Versaillern völlig unbekannt.
Das Schlossgut Montreuil, das Ludwig XVI. Seiner Schwester zu ihrem 19. Geburtstag schenkt, liegt heute nicht mehr vor, sondern in Versailles. ein schlichtes Anwesen, gewissermaßen Gegenentwurf zu Marie-Antoinettes luxuriösem Lustschlösschen Trianon. Heute noch illustriert durch das Lied vom armen Jakob. Es steht für das gute Herz der Königsschwester und erzählt die Geschichte ihres Kuhhirten aus der Schweiz, der sich nach seiner zurückgelassenen Liebsten verzehrt. Bis Madame Elisabeth davon erfährt, das Mädchen kommen lässt und dem jungen Paar Hochzeit und Hausstand spendiert. Desgleichen bringt sie es übrigens fertig, 5 Jahre lang zugunsten der Mitgift einer Hofdame auf ihr Weihnachtsgeld zu verzichten.
Elle veille à être un exemple de vertu.
Sie legt großen Wert auf vorbildliche Tugendhaftigkeit und verbietet sich vieles, was ihr durchaus gestattet wäre. Solange sie noch nicht volljährig, also noch keine 25 Jahre alt ist, will sie keine Männer in ihrer Nähe haben. Sie feiert Feste nur mit ihren Freundinnen, um bloß nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, sie könne ausschweifend leben.
Als Prinzessin im Zeitalter der Aufklärung hat Madame Elisabeth eine hervorragende Ausbildung genießen dürfen. Kein geringer als der Komödiendichter Carlo Goldoni bringt ihr Italienisch bei. Ein bekannter Landschaftsmaler lehrt sie zeichnen. Und der beste Mathematiker ihrer Zeit fördert ihr diesbezügliches Talent. Wie es heißt, benutzt die Marinehochschule von Madame Elisabeth erstellte Logarithmentafeln, weil sie genauer als die hauseigenen sind. Außerdem korrespondiert sie viel mit ihren Freundinnen Bombelle, Spitznamen Bombe, Desmontiers, genannt Démon, und Ragecourt, Rage.
Madame Elisabeth hat viel Humor, nimmt sich nicht ernst und macht sich über sich selbst lustig. Dadurch wird sie im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der königlichen Familie, die bekannter sind, ausgesprochen sympathisch. Ich finde, sie hat mehr Beachtung verdient.
Ça mérite de la lui donner une place plus importante.
Die Schwester von Ludwig XVI. Ist gerade 25 Jahre alt und dürfte nun auch nachts in ihrem Schlossgut wohnen. Da gerät ihr friedliches Leben durch den Ausbruch der Französischen Revolution aus den Fugen.
Man hat uns in den Tuilerienpalast gebracht, wo nichts vorbereitet war. Vor Übermüdung haben wir dennoch geschlafen. Fest steht, dass wir hier gefangen werden. Mein Bruder glaubt es nicht, aber er wird es schon noch einsehen müssen.
Je crois que la reine a pu écouter des conseils suspects.
Ich glaube, die Königin hat verdächtige Ratschläge befolgt. Aber sie erträgt ihr Ungemach mit großem Mut. Und man muss sie eher fürchten als rügen, weil sie gute Absichten hat. Sie versucht, die Unsicherheit des Königs zu festigen, der zum Leidwesen seiner Familie nicht mehr Herr im Hause ist. Gebe Gott, dass ich mich täusche, aber ich fürchte, dass sie eines der ersten Opfer der Vorgänge sein wird.
Je crains bien qu'elle ne soit l'une des premières victimes de tout ce qui se passe.
Mettez le bonnet des patriotes.
Volontiers.
Madame Elisabeth spielte eine sehr wichtige konterrevolutionäre Rolle. Während alle ihre Verwandten und Freunde ins Ausland geflohen waren, hatte sie den Mut, freiwillig bei ihrem Bruder und seiner Familie zu bleiben. Aber dort hat sie durch ihre Korrespondenz, geheime Botschaften, Objekte, manchmal Geld, ein regelrechtes Verschwörernetz organisiert. Leider nicht effizient genug, um die Königsfamilie zu retten.
Madame Elisabeth entpuppt sich als äußerst erfinderisch im Schmuggeln von Botschaften, schreibt mit Zitronensaft verschlüsselte Nachrichten zwischen die Zeilen harmloser Briefe und bemüht sich nach Kräften, der Entmachtung des Königtums zu begegnen. In ihren Augen ist keinerlei Kompromiss mit den Revolutionären möglich, die für sie die Religion und das Christentum bekämpfen. Schon eine konstitutionelle Monarchie, wie ihr Bruder sie befürwortet, kommt für Madame Elisabeth nicht in Frage.
Endlich hält man es hier für nötig, mit Koblenz Kontakt aufzunehmen, wo Emigranten und die Brüder des Königs sind.
Biografin Anne Bernet.
Dieses ausgesprochen entschlossene, klarsichtige junge Mädchen mit einem politischen Verstand, der sowohl ihrem Bruder als auch dessen Frau abgeht, begreift in der Revolution sofort, dass ihr Bruder nicht die notwendigen Maßnahmen ergreift. Aber leider ist sie nur eine Frau, nur die kleine Schwester. Sie ist 10 Jahre alt, als er König wird. Ludwig XVI. Erkennt erst ganz zum Schluss, dass er die beste Beraterin an seiner Seite hatte, er sie aber nie für voll genommen hat.
Elle le critique, elle l'appelle notre malade.
Juliette Tré.
Sie kritisiert ihn, nennt ihn unseren Kranken mit den trägen Beinen, weil er nicht zu fliehen wagt. Aber sie kann ihn nicht im Stich lassen. Vielleicht lässt sich das psychologisch dadurch erklären, dass sie schon mit 3 Jahren vollweise war und der ältere Bruder eine Art Vaterersatz, den sie verehrte. Sie standen sich nicht im heutigen Sinn nahe. Er war wesentlich älter und sie sind nie zusammen aufgewachsen. Aber sie hielt ihm unerschütterlich die Treue.
Am Tag vor seiner Hinrichtung schmuggelt Madame Elisabeth ein paar Zeilen zu ihrem Bruder. Wie immer seit ihrer Inhaftierung bemüht sie sich um Beistand, Trost, aber keineswegs larmoyant, sondern mit einer gewissermaßen standesgemäßen Haltung.
Pompe, Gloire, Bonheur.
Prunk, Ruhm, Glück, all das gibt es auf Erden nicht mehr für uns. Aber wir werden eine neue Heimat finden, wo uns nichts mehr trennt. Die Königin hofft noch immer, aber ich halte das für Illusionen. Eure Kinder sind traurig, sonst geht es ihnen gut. Ich lebe nur, um euch zu lieben. Darf ich das noch sagen?
7 Monate später wird auch Elisabeths Schwägerin weggebracht. Madame Elisabeth bleibt mit ihrer 15-jährigen Nichte allein zurück und erfährt erst kurz vor ihrer eigenen Hinrichtung vom Tod der Königin. Den Brief, den Marie-Antoinette ihr schreibt, bekommt sie nie.
16. Oktober, 4.30 Uhr, morgens. Euch, liebe Schwester, schreibe ich zum letzten Mal. Gerade bin ich verurteilt worden. Nicht zu einem schändlichen Tod, das ist er nur für Verbrecher, sondern zum Wiedersehen mit eurem Bruder. Ich bedauere zutiefst, meine Kinder verlassen zu müssen. Wie ihr wisst, lebte ich nur für sie. Und ihr, gute, zärtliche Schwester, die ihr alles aufgegeben habt, um bei uns zu sein, in welch kläglicher Lage lasse ich euch zurück.
Trotz des bis dato guten Rufs der tugendhaften und wohltätigen Königsschwester überhäuft man nun auch sie mit Beschimpfungen, beschuldigt sie wüster sexueller Exzesse. Blutrünstig und vulgär hetzt das radikale Revolutionsblatt Le Père Duchesne.
Ich verlange, dass das restliche unreine Blut der Könige vom Schafott trieft. Das heißt, dass auch die KP-Schwester vor das Revolutionsgericht kommt. Keine Scheißgnade. Wenn man scheiß Blut hat, muss es fließen. Der ganze Scheißrest der KP-Rasse soll abgemurkst werden, allen voran die junge Babette.
Weniger deftig, aber genauso deutlich fordert der Moniteur.
Ich habe festgestellt, dass die Schwester von Capet, diese grässliche Frau, ihren Bruder auf der Flucht und bei allen konterrevolutionären Aktivitäten begleitet, von denen sie ihm viele eingeflüstert hat. Bekanntermaßen hat sie ihre Diamanten dem Mann geschickt, der uns bekriegt. Sie hätte schon längst zum Schafott verurteilt werden müssen.
Als die Wärter schließlich an ihre Tür klopfen, verabschiedet sich Madame Elisabeth von ihrer Nichte Marie-Thérèse nicht tränenreich und sentimental, sondern tapfer und mit praktischen Ratschlägen.
Bis bald, meine liebe Kleine. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Kehre schön jeden Tag dein Zimmer. Sprenge zur Erfrischung Wasser auf den Boden. Lauf dann mit der Uhr in der Hand 1 Stunde lang hin und her, so schnell du kannst, um den Mangel an Bewegung auszugleichen. Öffne nie die Tür, bevor du nicht vollständig angekleidet bist. Im Zeitzeichen erinnerte Sabine Mann an Elisabeth de Bourbon, die heute vor 250 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.